Ja, alle eure Sorge werfet auf ihn. Wir sind eine große Sorge als Gemeinde los. Denn bei dem Wetter ist oben die oberste Schicht des Daches weg. Wenn es jetzt regnen würde, hätten wir ein echtes Problem. Wir sind sehr, sehr froh und wir sind sehr, sehr dankbar, dass diese Sorge uns abgenommen ist. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Handwerker oben auf dem Dach einen so guten Dienst tun, eine gute Sache machen und alles dokumentiert haben, was da zu dokumentieren ist. Man möge sich die Balken draußen anschauen, wie die aussehen. Es ist schon, wir können sehr, sehr dankbar sein, dass das so läuft. Alle eure Sorge werfet auf ihn. Das ist ein Stückchen, was wir erleben als Gemeinde. Das können wir wirklich tun. In diesen Corona-Zeiten Sorgen, das haben wir, glaube ich, genug. Erstens ist dieses Ding vor der Nase oder vor dem Mund, es reicht irgendwann. Und auf der anderen Seite bei den steigenden Zahlen, die wir im Moment erleben, weltweit, Israel, der zweite Lockdown. Wer weiß, was da auf uns zukommt? Wer weiß, was wir da alles noch erleben müssen? Wir machen uns Sorgen, zu Recht. Wir haben Sorgen, dass die Pandemie wieder Deutschland ergreift. Und dann kommt der Herbst und AIDS-Tote sind, glaube ich, noch mehr als Corona-Tote, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir haben Sorgen, wir haben Angst darum, dass wir krank werden, dass wir unser Leben loslassen müssen, dass wir unsere Existenz loslassen müssen, dass wir das nicht im Griff haben, dass das uns aus der Hand geschlagen wird, dass wir krank werden. Und diese Viren machen uns hilflos. Wir wissen nicht, wo sie sind, sind sie überhaupt da? Und dann werden rechts und links neben uns Menschen krank. Es ist Zeit für Sorgen. Es ist Zeit, reichlich sich Sorgen zu machen. Und dann die wirtschaftliche Not. Es müssen alle Firmen runtergefahren werden. Der eine darf nicht verkaufen, der andere darf keine Konzerte mehr veranstalten. Und ob die Fußballspieler so weiter Fußball spielen können und wollen, wie viele Leute haben ihren Job verloren? Ängste. Es ist Zeit, um sich Angst zu machen. Das ist offensichtlich die Zeit, um sich Sorgen zu machen. Und wir brüten über unseren Sorgen. Und das heißt ja in diesem netten Vers, wer immer über seinen Sorgen brütet, dem schlüpfen sie auch aus. Es ist die Zeit dafür. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Gerade jetzt kommt dieser Bibelvers, der Vers für diese ganze Woche, uns eigentlich recht gelegen. Das wäre es doch, was man Sorgen wegwerfen könnte. Was wäre sinnvoller, einfach als Predigtbeispiel ein paar Bälle zu nehmen? Wenn man die Sorgen 1, 2, 3, die einen sind so, die anderen so, wenn man die jetzt wirklich wegwerfen würde, also das heißt, so in dieser Form und dann sind sie weg. Die will ich natürlich wieder haben. Und die andere Sorge ganz genauso. Alle eure Sorgen werft von euch. Und da sind noch ein paar im Körbchen. Das wäre doch schön. Lasst sie ruhig. Dankeschön. Jetzt noch nicht. Während der Predigt nicht. Danach vielleicht wieder, ja. Aber das wäre doch der Vers dafür, dass man sagt, ich nehme so ein Ding und schmeiß das einfach weg. Werft eure Sorgen von euch. Wirf deine Sorgen weg und dann sind sie weg. Ist das so einfach? Richtig daran ist sicher, dass man so stark werfen sollte, wie es geht. Olympia, nicht? Entweder den Speer oder Bälle oder Kugelstoß, was auch immer, wirf es mit der größten Kraft, die du hast, weg. Trenn dich davon. Lass das los. Das ist ja an diesem Bibelvers sicherlich eine wichtige und gute Sache. Das heißt, so einen Ball zu werfen und dann festzuhalten, macht keinen Sinn. Das ist kein Werfen. Loslassen, das ist sicherlich richtig, wenn man sich das deutlich macht. Ich muss das dann auch loslassen. Und wir holen natürlich, holen wir die Bälle nachher wieder, na klar. Aber auch die Sorgen holen wir uns dann ja manchmal wieder. Wir sind so gewohnt, darüber zu brüten, dass das für uns so selbstverständlich ist, dass wir es uns wiederholen. Bälle wegwerfen. Im Griechischen steht da chrypto, das heißt werfen. Wirf deine Sorgen weg. Und das ist ja auch die Beziehung, die wir zu den Sorgen haben. Am liebsten würde ich mich davon trennen. Wir haben so viele und es kommen immer wieder neue davon auf mich drauf, dass ich das am liebsten wegwerfen würde. Es kostet Mühe, ich soll mich anstrengen, ich soll es loslassen, das ist sicherlich daran richtig. Aber das ist häufig so bei Bibelversen, wenn man dann nur diesen einen Vers nimmt, ist das einseitig. Man müsste gucken, was drumherum steht und deswegen möchte ich mit euch zusammen den ganzen Text lesen, 1. Petrus 5, ein bisschen davor, ein bisschen danach. Und das Erste, was da auffällt, ist, da steht euch. Da steht nicht du. Wirf deine Sorgen fort, steht da eigentlich gar nicht. Sondern es ist ein Text an euch. Und für euch alle gilt, Doppelpunkt. Zunächst einmal offensichtlich also ein ganzer Textbereich. Und wenn man sich den 1. Petrusbrief anschaut, also vorne die Einleitung, dann schreibt Petrus an Gemeinden in Pontus und Asia und Phrygien und wie auch immer, eine ganze Reihe von Gemeinden. Er schreibt an Gemeinden, an Gemeinschaft. Es geht also zunächst einmal nicht darum, um Individualismus, um mich. Ich will meine Sorgen loswerden, sondern es ist ein Wort an die Gemeinde. Euch. Wenn es um Sorgen geht, sind wir in Gemeinde, in Gemeinschaft zunächst einmal aufgehoben und geborgen. Es ist ein Wort an Gemeinde, nicht an den individuell Glaubenden. Für euch alle gilt, für eine ganze Gemeinde. Und nebenbei, der Philipperbrief von Paulus ist an die Gemeinde in Philippi, der Epheserbrief von Paulus ist an die Gemeinde in Ephesus, der Römerbrief ist und so weiter und so weiter. Es ist nicht nur Petrus, der an Gemeinde schreibt, sondern auch Paulus schreibt seine Briefe an Gemeinde. Bis auf den Timotheus, die beiden und so an Einzelpersonen. Ich lebe und glaube nicht für mich alleine, wehe, wenn das bei dir so ist. Sondern wir sind in Gemeinschaft. Wir gehören zusammen, Sorgen. Ich bin aufgehoben mit dem, was mich sorgt, in einer Gemeinschaft. Für euch alle gilt. Geht zuvorkommend miteinander um. Kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Wer aber gering von sich denkt, also den Demütigen, schreibt Luther oder übersetzt er, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Euch, 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 euer euch. Du bist nicht alleine. Für euch alle gilt. Seid besonnen und wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe. Immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist doch interessant. An der Stelle steht eins. Wenn man einen Löwen beobachtet, wie er sich an einen Rudel oder an eine Herde, Wasserbüffel oder was auch immer, ranmacht, er versucht, sie zu separieren. An eine ganze Herde kommt er nicht ran oder eine Gruppe von Löwen. Er versucht, die zu separieren. Hier steht ein. Wenn es darum geht, jemanden zu verschlingen, jemanden kaputt zu machen, dann geht es darum, zunächst einmal, der Feind muss separieren, muss dir Gemeinde nervig machen. Ah, ich kann die nicht mehr sehen oder irgend sowas. Ist doch hochinteressant. Hochinteressant, wenn man dann mal anschaut, wie sind die Zusammenhänge, auch die grammatikalischen Zusammenhänge in so einem Bibeltext. Wenn der Teufel etwas gegen dich erreichen will, dann muss er dich von Gemeinde separieren. Das ist der erste Schritt. Und dann brüllt er und dann, was auch immer das Brüllen in einer Gemeinde auslösen könnte. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben, auch wenn ihr jetzt eine kurze Zeit leiden müsst, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Es geht um Gemeinschaft. Der ganze Text ist voll von euch und ihr und miteinander. Geht miteinander um. Und zwar in Demut. Und dem einen wird das gesagt, dem anderen wird das gesagt. Wenn man den ganzen fünfte Kapitel des ersten Petrusbriefs durchliest, dann ist es auch die Frage um Leitung. Wie gehen die Jüngeren mit den Älteren um, die Älteren mit den Jüngeren und so weiter und so weiter. Es geht nicht nur um mich und meine Sorgen. Glaube verkommt, wenn es nur um dich, um mich geht. Glaube fängt an zu reifen, wenn ich merke, dass Gott mich ganz bewusst in eine Gemeinschaft hineinstellt und mich und meine Gaben braucht, um anderen damit zu dienen. Es geht nicht um mich und meine Befindlichkeit. Die Gemeinde ist Braut Jesu, nicht nur du. Braut Jesu. Gemeinde. Petrus schreibt an Gemeinden. Das Grundwort, was dort steht, werfen, chrypto, das, was dort im Griechischen steht, heißt epichrypto. Ich mache das mal vor. Chrypto heißt wegwerfen, werfen. Epichrypto heißt treffen. Obendrauf werfen, von Epi, also von oben herauf. Jetzt ist er rum. Oh ja, das ist nett. Ja, wunderbar. Gut. Das heißt, es geht nicht darum in diesem Bibelvers, dass ich etwas wegwerfe, sondern dass ich etwas treffe. Werft eure Sorgen auf Christus. Also es geht nicht darum, dass ich etwas loswerde, nur sondern dass ich es ihm gebe. Eigentlich heißt Epichrypto Kleider ablegen. Und zwar Kleider ablegen auf einem Esel oder Kamel oder sowas, auf einem Reittier, damit man obendrauf sitzen kann. Das heißt, nicht den Esel abschießen, dann ist er K.O. und dann kannst du nicht mehr drauf sitzen oder reiten. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass ich diesen Esel treffe. Und zwar genau dahin meine Kleider lege, wo ich mich obendrauf setzen kann. Das heißt also nicht irgendwo das Zeug wegwerfen, sondern ich muss es auf diesen Esel legen oder dahin, wo ich drauf reiten möchte. Epitripto. Dieses Wort wird verwendet. Meine Sorgen gehören an eine Stelle und nicht irgendwo in die Weltgeschichte umher. Und nicht irgendein Esel K.O. schießen oder was auch immer. Hauptsache ich bin's los. Darum geht es ja nicht, sondern auf ihn. Nicht? Jesus ist der Esel. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber es ist der Ort, wo ich die Sachen hintun kann. Und die Art und Weise, wie ich es tue. Das Ziel und die Art und Weise wird hier beschrieben. In Demut und auf ihn. Sonst wird das mit den Sorgen ein Problem. Denn er hat alle Macht. Das versucht Petrus ja hier deutlich zu machen. Er ist der richtige Ort. Er hat alle Macht in seinen Händen. Er ist derjenige, auf den wir unsere Sorgen ablegen können. Deswegen heißt es auch in der Bibelübersetzung, die ich gewählt habe, tatsächlich unsere Sorgen auf ihn ablegen. Das meint genau diese Übersetzung. Also nicht die Sorgen irgendwo hinpfeffern, sondern auf ihn legen. Das heißt zunächst einmal, dass damit ja auch der Glaube verbunden ist, dass ich ihm zutraue, dass er alle Macht hat. Das heißt, dieses Werfen oder dieses auf ihn ablegen heißt, dass ich ihm zutraue, dass er die Macht hat, es zu tragen. Und damit ist ja eine Beziehung zu Christus auch gemeint. Wenn ich ihm alle Sorgen anvertrauen kann, dann ist er auch derjenige, der es tragen kann. Der dafür der richtige Ort ist, und zwar das Körbchen, in das ich reintreffen kann. Von oben reinwerfen. Oder eben die Kleider ablegen. Das ist ein Stückchen Glauben. Herr, ich traue dir zu, du kannst das tragen. Ich weiß nicht, ich kann nicht, ich schaff's nicht. Und deswegen hängt die Art und Weise, wie wir es tun, damit auch zusammen in Demut. Der Hochmütige kennzeichnet sich ja eher als derjenige, der es besser weiß, der es besser kann und der so jemanden gar nicht nötig hat. Ich kann sowieso alles, ich mache keine Fehler, ich brauche sowas nicht. Der muss dann aber auch seine Sorgen selber tragen und geht unter Umständen, wenn bei ihm was schief geht, darunter kaputt. Der Hochmütige, der Stolze, der kann so lange arbeiten, bis er alt wird und keine Kraft mehr hat und dann zerbricht er unter sich selber, unter seinem eigenen Anspruch, weil er ja alles kann und alles hat und alles besser weiß und alles. Und dann kann er irgendwann nicht mehr alles besser und dann ist das Problem da. Der Demütige, der von vornherein weiß, dass er, das schaffe ich nicht, Herr. Der sich unter die große Hand Gottes beugt und weiß, ich kann es nicht, aber Herr, ich traue es dir zu, dem schenkt Gott Gnade. Dem Hochmütigen widersteht Gott. Das heißt, derjenige hat vielleicht nicht das Problem, dass seine Kräfte nicht ausreichen. Vielleicht hat er genügend Grips in der Birne und kann alles verstehen oder genügend Muskeln in seinem Körper, an seinem Körper, dass er alle Lasten tragen kann oder was auch immer. Aber Gott sagt, oder Petrus macht das deutlich, Gott widersteht dem Hochmütigen. Das heißt, der Hochmütige bekommt dann irgendwann es auch mit Gott zu tun, und zwar mit dem, der alle Kraft hat. Dem stellt sich Gott in den Weg, diesem Hochmütigen. Und dem Demütigen schenkt er Gnade, dem öffnet er die Türen. Das ist der Unterschied. Und wenn wir in dieser Art und Weise kommen und sagen, Herr, ich weiß nicht weiter, ich bin voller Sorgen, aber ich vertraue sie dir an, ich lege sie wie Kleider über dich und auf dich, dann macht der Bibeltext deutlich, dass wir da neu eingekleidet werden. Kleidet euch in Bescheidenheit, in Demut, steht es da in Vers 5c. Es ist ein Umkleiden, ein Neuankleiden. Meine Sorgenkleider werfe ich ab, lege ich ihm über und er kleidet mich in Bescheidenheit und Demut. Denn das, was Jesus uns zum Anziehen gibt, ist genau das, was in Philipper 2 ja beschrieben wird. Alle seine Herrlichkeit lässt er im Himmel und wird demütig, wird gering, wie ein kleines Kind in der Krippe. Und kommt so in dieser Art und Weise auf die Erde. Und wenn dieses Wesen um uns herum ist und uns umkleidet, dann werden wir verändert. Demut. Demut beginnt an der Stelle, wo ich bekenne, Herr, du hast alle Macht und nicht ich. Das ist eigentlich gar nicht schwer, weil Gott ist derjenige, der alles geschaffen ist. Was soll er denn sonst tun, als dass er alles kann, weil er alles schon gemacht hat? Er kann damit auch umgehen mit dem, was er geschaffen hat. Der Hochmütige ist der, der sich selber als Zentrum dieser Welt und des Kosmos auserkoren hat, der immer Recht hat und sich nicht beugt. Und dem stellt sich Gott selber in den Weg. Was für eine andere Art, mit uns Menschen umzugehen. Es ist der Konfliktfall vorprogrammiert, natürlich. Der Demütige hat immer wieder auch mit Hochmütigen zu tun. Auch da ist der Konfliktfall vorprogrammiert. Eigentlich müsste man sogar sagen, in der Art und Weise, wie Jesus in diese Welt kommt, ist eigentlich der Konfliktfall vorprogrammiert. Johannes Evangelium sagt, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Derjenige, der demütig ist, der den unteren Weg geht, der ist für Hochmütige eigentlich nur Opfer. Du Opfer. Und so gehen wir auch miteinander um in der Schule oder am Arbeitsplatz. Du Opfer. Wenn wir uns entscheiden, diesen Weg Jesu zu gehen, dann werden uns Menschen in dieser Art und Weise begegnen, du Opfer. Werden unsere Demut als Schwäche auslegen und werden versuchen, sich das Beste aus dir und deinem Leben herauszuschneiden, was sie hier oder da noch brauchen. Der Konfliktfall ist vorprogrammiert. Und so heißt es dann hier auch im Petrusbrief, für eine Zeit lang leiden. Das ist den ersten Christen ja auch so gegangen. 300 Jahre vor die Löwen geworfen zu werden, das ist schon eine Menge. Und auch an der Stelle entstehen ja Sorgen, auch bei den ersten Christen. Herr, warum lässt du das zu? Natürlich. Und warum lässt Gott das denn zu? Warum? Warum ich? Warum meine Kinder? Warum meine Frau? Warum müssen wir vor die Löwen? Wie lange haben Christen das gebetet und Gott als Klage hingehalten? Herr, warum lässt du das zu? Aber ist der Konfliktfall nicht vorprogrammiert, das Leiden vorprogrammiert, wenn Jesus uns wie Wölfe unter die Schafe schickt? Nein, wie Schafe unter die Wölfe. Schick mal ein Schaf unter Wölfe, unter ein Rudel Wölfe. Was wird da passieren? Das ist der Konfliktfall da vorprogrammiert oder nicht? Dann von Gott zu erwarten, dass es kein Leid gibt, wenn er mich in die Welt hinaussendet, ist doch eigentlich nicht zu Ende gedacht. Wenn er mich in der Art und Weise, die er selber praktiziert hat und in die Welt gekommen ist, in diese Welt hineinschickt, dann sagt Jesus zu Recht, sie werden mit euch genauso umgehen. Stell dich schon mal drauf ein. Und wer Freund ist mit denen, die hochmütig sind, der kann nur mein Feind sein. Das geht gar nicht anders. Wer Freund ist mit der Welt, der wird automatisch mit mir Probleme haben. Auch wenn es, wie hier im Petrusbrief steht, für eine kleine Weile. Und da steht dummerweise auch, alle Brüder auf der Welt, denen geht es so, als ob das so ein kleines Ding wäre. Leute, allen Brüdern auf der Welt geht es so. In Rom weiß ich, die haben auch Probleme. Was klagt ihr in Galatien und Asia? Wenn wir also erwarten, dass Gott uns anders behandelt als die ersten Christen, müssten wir in der Heiligen Schrift nochmal neu nachlesen, was Jesus da sagt und was Petrus der Gemeinde, den Gemeinden in Galatien und Bithynien und in Asia und wo er auch immer hinschreibt, sagt. Eine kleine Weile. Gott, der euch seine Gnade auf alle erdenkliche Weise erfahren lässt, auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst, der wird euch, ja, Zukunft. Natürlich, er hat alle Zukunft in seiner Hand. Und dann steht da das Wort erhöhen. Ungewöhnlich für diesen Bibeltext. Er wird euch zu seiner Zeit erhöhen. Er redet die ganze Zeit von Demut und dann sagt er, er wird euch erhöhen. Das passt doch gar nicht. Und automatisch denken wir vielleicht an Josef, der verkauft wird nach Ägypten von seinen eigenen Brüdern. Und als er sich dann im Gefängnis, er wird ja dann ins Gefängnis gefahren, langsam hocharbeitet, wird er von denen verlassen, oder vergessen, denen er geholfen hat. Er muss nochmal Und dann wird er zweiter Mann im Staat und dann kann er seinem Volk, seinen Brüdern helfen, zur Zeit, die Gott festsetzt. Als er dann mit der Frau des Potiphar Schwierigkeiten hatte und sie ihn versucht hat zu verführen und er dafür ins Gefängnis geworfen wird, da hat er vielleicht auch gefragt, warum Gott, warum lässt du das jetzt auch noch zu? Nun haben mich meine eigenen Brüder verkauft und nun werde ich unschuldig ins Gefängnis geworfen. Merkst du das nicht, Herr, was mir da passiert? Und eigentlich müsste man mit dem Petrusbrief sagen, zu seiner Zeit, Josef wird zu seiner Zeit, zur Zeit Gottes wird er erhöht und herausgeholt, denn Gott hat mit ihm seinen Plan. Wir hätten gerne gehabt, nach Ägypten verkauft und sofort Pharao werden. Das steht mir doch zu, ich bin doch Königskind. Oder was bist du? Steht das nicht in der Bibel, dass wir alle Königskinder sind? Also wir müssen alle Pharao werden oder was? Ab ins Gefängnis, in Kerker. Das war der Weg für Josef. Und wir fragen auf dem Weg wahrscheinlich immer, jahrelang, Herr, warum muss ich das jetzt erdulden? Warum muss das in meinem Leben so passieren? Warum, Herr? 300 Jahre vor die Löwen, das ist nicht zu erklären. Bestenfalls, dass dann im Jahr 316 oder was auch immer der Cäsar in Rom, Konstantin der Große, sich bekehrt. Das heißt, die Spitze des Römischen Reiches, die sonst immer die Christen verfolgt hat, wird plötzlich Christ. Ist 300 Jahre Leid dafür? Muss das so sein? Herr, wofür ist dann mein Leid? Warum muss ich das so ertragen? Wir können manches wahrscheinlich nicht erklären, aber wir können tatsächlich unsere Kleider, unsere Sorgenkleider auf Jesus abwerfen, auf Jesus ablegen, denn er ist derjenige, der es tragen kann. Die Sorgen bei ihm abzulegen, ist ein Bekenntnis, dass er das tragen kann, denn er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Seine Zeit. Seine Zeit heißt auch, ich beuge mich unter der Zeiteinteilung Gottes. Und wenn meine Zeit noch nicht gekommen ist, Herr, dann beuge ich mich darunter, solange bis meine Zeit gekommen ist. Und ich akzeptiere das, Herr, dass das im Moment so ist. Und ich weiß zwar nicht, warum. Und die Sorgen sind mir schwer, ich lade sie bei dir ab, aber ich weiß nicht, warum ich in dieser Situation stecke. Schnell ist es ausgesprochen, dass man sagt, Vers 11, Sein ist die Macht in Ewigkeit. Das ist schnell ausgesprochen. Aber in meiner Optik reduziert sich die Ewigkeit auf die 5, 6, 7 Jahre oder 10 oder 50 oder 80 Jahre, die ich hier auf dieser Erde bin. Ewigkeit, was interessiert mich die Ewigkeit? Wenn Gott mir hier seinen Segen schenkt, und zwar im Jahre 2020, und zwar jetzt, im Juli, Oktober, November, jetzt will ich es haben. Und nicht in Ewigkeit. Was soll ich denn damit dann? Geduld heißt dann auch, Demut heißt dann, dass ich Gott zubillige, dass er seine Zeit hat und dass er der Herr ist. Er handelt zu seiner Zeit. Und wir dürfen mit ihm reden, wir dürfen ihm das sagen und bitten, Herr, schenk, dass es anders wird, natürlich. Und er verändert auch die Dinge, auf jeden Fall. Ich möchte uns Mut machen, nicht, dass wir unsere Sorgen nur einfach irgendwo hinwerfen, ich schmeiß nicht mehr, sondern dass wir tatsächlich das Ziel und die Art und Weise, wie wir zu werfen haben, kennen, nämlich er ist der richtige Ort und in Demut geht miteinander um. Ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter, ihr Älteren behandelt die Gemeinde nicht als euer Eigentum. Da stehen ja Worte drin, oh ja, die müsste man sich zu eigen machen. Ihr Älteren geht nicht mit der Gemeinde um, als wäre sie euer Eigentum, ja. Ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Die haben Lebenserfahrung. Das sind doch Worte, die man nachdenken könnte. Das wünsche ich uns, dass das geschieht. Ich möchte mit uns beten und uns dann unter den Segen Gottes stellen. Ja, wir stehen schon auf zum Segen. Dankeschön. Herr Jesus Christus, wir preisen dich darüber, dass du der Herr der Geschichte bist und dass du der Herr dieses Kosmos bist. Und wir preisen dich, Herr, dass wir als Gemeinde ein ganzes Stückchen unsere Sorgen los sind, weil das Dach in Trockenheit oben drauf gesetzt werden kann. Und doch siehst du unsere Sorgen, die wir hier haben in unserem Land und weltweit, die Sorgen der Menschen um Infektion und um Ansteckung und um Gesundheit und Krankheit und Leben und Tod und all diese Dinge, die uns so betreffen und dass manche Firmen nicht mehr arbeiten können. Herr, wir legen dir unsere Sorgen hin und bitten dich, dass du handelst. Herr, und wir bitten dich darum, dass du uns lehrst, dass nicht unser Wille geschehe, sondern dein Wille. Und dass du deine Zeit hast, mit uns umzugehen. Und wir bitten dich, Herr, dass du deinen Plan hast und dass du deinen Plan zur Vollendung bringst, an uns und mit uns, an dieser Stadt und dieser Gemeinde und mit unserer Stadt und mit unserer Gemeinde. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns begleitest und preisen dich darüber, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, was uns bewegt. Wir wollen dir die Ehre geben mit unserem Leben, mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir tun. Wir wollen ein Licht sein für dich in dieser Stadt. Hab Dank, dass du uns darin begleitest. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.